HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Schönen guten Abend.
Viktor Orbán setzt seinen knallharten Kurs in der Flüchtlingspolitik fort. Der Aufschrei ist riesengroß.
Das neue Gesetz verletzt Ungarns Pflichten gegenüber internationalem und europäischem Recht.
Wir haben entschieden, dass der Grenzzaun an der ungarisch-serbischen Grenze verstärkt werden muss. Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass sich die Position der Türkei ändert und deswegen hunderttausende Migranten gleichzeitig an der Grenze auftauchen.
Ich bin entsetzt darüber, dass das Parlament eines europäischen Landes mehrheitlich beschließen kann, Menschen einfach einzusperren, weil sie geflohen sind.
Aber das passiert auch durch den Türkei-Deal. Der Unterschied ist nur, wenn es in der Türkei geschieht, dann ist das meist ohne europäische Fernsehkameras.
Ich denke, die Frau Bundeskanzlerin sollte anerkennen, dass ihre Willkommenskultur unsinnig war.
Kritisiert nicht Ungarn dafür, was getan werden muss. Lasst Ungarn lieber seinen Job machen.
Lasst Ungarn seinen Job machen. Empörend, skandalös, unmenschlich. Die ungarische Entscheidung, Flüchtlinge bis zum Abschluss des Asylverfahrens in Containerdörfern festzuhalten, hat die erwartbaren Reaktionen hervorgerufen. Aber tut Viktor Orbán grundsätzlich etwas anderes als die anderen Europäer? Nämlich Flüchtlinge möglichst abzuschrecken vom Weg nach Europa, nur mit etwas gröberen Mitteln? Schon vor einem Jahr, als Ungarn und andere Staaten die Balkanroute quasi unpassierbar gemacht haben, waren Österreich und Deutschland im Grunde froh, dass weniger Flüchtlinge kamen. So gesehen ist Viktor Orbán nichts weiter als der ungeliebte Türsteher vor der Festung Europa. Orbán, Europas Mann fürs Grobe, so haben wir den Tag heute genannt. Wir wollen wissen, was der ungeliebte Türsteher genau macht in seinen Transitzonen, die nach internationalen Flughäfen klingen, aber den Menschen meist keine Weiterreise erlauben. Andrea Beer fasst für uns zusammen, was Orbán gerade umsetzt. Wenn man sich der ungarischen Grenze nähert, dann hört man Lautsprecher ansagen. Und das sind keine Willkommensgrüße.
Attention. I'm warning you that you're at the Hungarian border.
Ich warne Sie, Sie sind an einem Übergang an der ungarischen Grenze. So schallt es im Grenzort Röske aus den montierten Lautsprechern des meterhohen Zauns entlang der serbisch-ungarischen Grenze, im Wechsel Arabisch und Englisch. Wenn Sie den Zaun beschädigen, illegal überqueren oder dies versuchen, gilt das in Ungarn als Straftat. Ich warne Sie, dieses Verbrechen zu begehen. Hier in Röske stehen auch die umzäunten Container, in denen Asylbewerber eingesperrt werden sollen. Das Parlament in Budapest hat das Asylrecht weiter verschärft und damit die Pläne der ungarischen Regierung abgesegnet. Regierungschef Viktor Orbán sagte, auf Brüssel und die EU könne man nicht setzen.
Wir können nur auf uns selbst zählen und wir müssen unsere Grenzen alleine verteidigen. Migration ist das trojanische Pferd des Terrorismus.
Wer in Ungarn einen Asylantrag stellt oder schon gestellt hat, muss also nun in Wohncontainern, sogenannter Transitzonen, auf die Asylentscheidung warten. Gestellte Asylanträge bearbeiten die ungarischen Beamten persönlich oder via Skype oder Videoschaltung zu den Betroffenen in den Containern. Mit dem neuen Gesetz sollen die Asylverfahren außerdem schneller abgewickelt werden als bisher. Wer abgelehnt wird, kann Widerspruch einlegen, hat aber nur noch 3 Tage dafür Zeit. Will ein Asylbewerber diese Transitzone verlassen, etwa für einen Arztbesuch, dann geht das nur mit einer extra Genehmigung der Behörden. In Richtung Serbien können die Menschen die Transitzone allerdings ungehindert verlassen. Die oppositionellen Sozialisten enthielten sich bei der Abstimmung im Parlament. Doch Vizefraktionschef Laszlo Sakac warnte vor möglichen Konflikten mit Serbien. Diese Transitzone ist in Richtung Serbien offen. Egal, woher die Leute kommen, sie werden in diese Transitzonen geschafft. Dort gibt es 16 Container mehr als bisher und die Menschen können nach Serbien zurückgeschickt werden. Das wird doch wahrscheinlich Konflikte zwischen unseren beiden Ländern verursachen. Als erstes Land entlang der sogenannten Balkanroute hat die Regierung in Budapest ihre Grenzen schon Mitte September 2015 weitgehend geschlossen und Zäune und Grenzanlagen Richtung Serbien und Kroatien hochgezogen. Vor einem Jahr dann folgten auch die restlichen Balkanländer, darunter Mazedonien, Kroatien oder Serbien. Dort stecken bis heute rund 8000 Menschen fest. Ins Nachbarland Ungarn dürfen täglich nur bis zu 30 Menschen einreisen. Auch Arif aus Afghanistan wartet seit rund 2 Wochen auf der serbischen Seite auf eine Einreise nach Ungarn. Außer ihm würden gerade 23 andere warten, erzählt er durch den Zaun. Ich möchte vor allem raus aus Serbien und dann in Ungarn bleiben. Durch die neuen Asylgesetze könnte sich Arif in Ungarn dann aber nicht frei bewegen. Die EU-Kommission wollte das verschärfte ungarische Asylrecht nicht bewerten, sondern erst noch prüfen. Das stößt dem ungarischen Europaabgeordneten Peter Niedermüller bitter auf. Der Sozialdemokrat sieht in dem Gesetz eine massive Verletzung der Menschenrechte von Flüchtlingen und Migranten. Gegenüber dem ARD-Studio Wien erklärte Niedermüller, es sei ein Skandal, dass der EU-Kommission die politische Courage fehle, klar Position zu beziehen. Auch vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen in Genf kam Kritik an Ungarn. Asylbewerber in umzäunten Schiffscontainern pauschal zu internieren, verstoße klar gegen internationales und europäisches Recht.
Und deshalb spricht Ungarn auch nicht von Internierungslagern, sondern von Transitzonen. Es kommen längst nicht mehr so viele Menschen nach Ungarn wie noch 2015. Natürlich hat sich herumgesprochen, dass die Balkanroute dicht ist, aber manche versuchen trotzdem durchzukommen. 2015 kamen jeden Tag etwa 5000 Flüchtlinge nach Ungarn. Heute sind es etwa 200, die an der Grenze stranden. Trotzdem tut Orbán so, als würde das Land immer noch überrollt von Fremden und macht sein hartes Vorgehen zum zentralen Punkt, denn er punktet damit bei seinen Landsleuten. Jan-Niklas Engels ist gesellschaftspolitischer Berater und Vertreter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Budapest. Schönen guten Abend, Herr Engels.
Guten Abend, Frau Renk.
Warum fällt Orbáns Haltung auf so fruchtbaren Boden in Ungarn?
Er stößt auf sehr große Zustimmung. Als er den Zaun gebaut wurde, gab es Umfragen, die sagten, über 70% der Bevölkerung hält das für eine richtige Maßnahme. Und es gibt Meinungsforschungsinstitute, die festgestellt haben, dass es schon eine recht große offene Ausländerfeindlichkeit gibt. Man spricht von 46%. Und die Gründe sind uns auch nicht ganz unbekannt, Angst vor Unbekannten und dass man eher ein abstraktes Bild von Fremden hat, was über die Medien kommt, weil es ja kaum Fremde in Ungarn gibt. Also man hat einfach keine Erfahrung und deswegen sehr schnell Angst davor. Und sicherlich die eigenen sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse, der Durchschnittsnettolohn liegt bei 520 Euro im Schnitt, da sagen halt viele, wir haben eigene große Probleme, da wollen wir nicht noch Flüchtlinge haben.
Die Angst davor, was abgeben zu müssen von dem Wenigen, das man hat. Wir haben im Beitrag gerade von einem Mann aus Afghanistan gehört, der in Ungarn bleiben möchte, wenn er denn kann. Wer hat denn gute Chancen, überhaupt Asyl zu bekommen in Ungarn?
Generell ist es sehr schwierig, Asyl zu bekommen. Wenn man sich die Statistiken von Eurostat anschaut, ist die Ablehnungsquote ungefähr bei 90%. Im Jahr 2015, als ja auch sehr viele Syrer kamen, die in Deutschland eigentlich fast alle anerkannt wurden oder zumindest ein Bleiberecht bekamen, war auch in Ungarn nur 59% der Syrer, die anerkannt wurden, die bleiben durften. Das heißt, in den beiden Jahren, wo sehr viele kamen, 2015, 2016, sind jeweils nicht mal 500 Personen in Ungarn geblieben.
Jetzt haben wir die Situation, dass man nicht reinkommt nach Ungarn, aber man könnte theoretisch zurück nach Serbien, aber das finden die Serben wahrscheinlich auch nicht gut.
Genau, das ist durchaus auch ein Problem für die Ungarn. Es ist ja auch verboten, quasi illegal einzureisen. Man kann da vors Gericht gestellt werden. Da können Haftstrafen von bis zu 2 Jahren verhängt werden. Meistens wird allerdings nur die sofortige Ausreise verlangt und ein Einreiseverbot verhängt. Das Problem ist, dass die Serben diese Leute nicht zurücknehmen. Deswegen gibt es sehr viele Berichte, dass die Leute ja in der Nacht aufgegriffen werden an der Grenze und dann direkt wieder quasi zurückgeschoben werden über den Zaun.
Und dann sind sie überall illegal quasi.
Genau.
Ungarn war mal ja gut im Grenzen aufmachen, 1989 zum Beispiel.
Genau, da sind wir den Ungarn auch weiterhin sehr dankbar für, wie sie sich damals verhalten haben. Allerdings für die ungarische Regierung ist die momentane Situation eben nicht mit 89 vergleichbar. Damals ging es darum, quasi Freiheit zu ermöglichen, und heute ist die Argumentation, dass man ja die Freiheit, und zwar die Freiheit innerhalb der EU, damit verteidigt, weil man ja eine Freizügigkeit innerhalb der Schengen-Zone nur haben kann, wenn man die Außengrenze verteidigt. Und deswegen wird eben die Kritik auch als scheinheilig bezeichnet.
Orbán sieht sich als großer Verteidiger der EU-Außengrenzen und er sagt, auf Brüssel und die EU könne man nicht setzen, wenn es um die Flüchtlingsfrage geht. Was vermisst Orbán denn da an Unterstützung?
Naja, es geht um zwei Sachen. Einmal eben wird diese Scheinheiligkeit bemängelt, wobei das natürlich nur halb trifft, weil es geht ja nicht darum, dass jemand sagt, Ungarn darf seine Außengrenze nicht sichern, sondern es geht darum, dass man sagt, wir brauchen trotzdem ein faires und humanes Asylverfahren, und das ist mit der momentanen Lage eben nicht möglich. Der zweite Punkt ist, ich denke, dass diese Empörung über Europa auch eingeplant ist. Also man will durchaus auch kritisiert werden, weil man sich dadurch eben als Freiheitskämpfer, als Verteidiger der Interessen Ungarns darstellen kann und so auch von innenpolitischen Problemen ablenken kann.
Also die Kritik wird als Stärkung quasi angesehen.
Genau, das spielt eigentlich immer ganz gut in die Pläne der Regierung. Es hat eben gezeigt, das Flüchtlingsthema, man war in den Umfragen unten, und immer wenn man das Flüchtlingsthema ganz oben auf die politische Agenda setzen konnte, ist man auch in den Umfragen wieder gestiegen, weil man dann eben nicht über die Probleme im Bildungssektor oder das unterfinanzierte Gesundheitswesen diskutieren muss.
Also der große Raum für dieses Flüchtlingsthema, damit man von anderem ablenken kann. Wie steht es denn um die Bildung beispielsweise oder die Gesundheit in Ungarn?
Ja, im OECD-Vergleich, auch mit Ländern hier in der Region, sieht man, dass sehr wenig Geld dafür ausgegeben wird. Es gibt eine sehr große Unzufriedenheit auch in der Bevölkerung, weil eben jede Familie davon betroffen ist. Im letzten Jahr gab es auch große Proteste von Lehrern und Schülern. Und auch im Gesundheitswesen gibt es immer wieder Berichte über unhaltbare Zustände und auch Krankenschwestern, die dagegen protestieren.
2018 wird in Ungarn neu gewählt. Das ist noch ein langer Zeitraum, den Orbán da vor sich hat, den er irgendwie überbrücken muss. Muss er das Flüchtlingsthema am Kochen halten, damit für ihn nichts anbrennt?
Das wird er sicherlich versuchen. Man ist natürlich auch dabei, auch in anderen Bereichen zu zeigen, dass man aktiv ist oder gewisse politische Geschenke zu vergeben. Also man hat jetzt eben nicht nur das Asylverfahren zum Beispiel verschärft diese Woche, sondern man hat im Parlament auch einen neuen Feiertag beschlossen. Das ist alles so ein Gesamtpaket, weil man weiß, man führt zwar in den Umfragen, aber gleichzeitig sind 61% der Bevölkerung unzufrieden mit der aktuellen Situation, eben Bildung, Gesundheit und Löhne. Und da ist es natürlich viel schwerer, etwas zu machen, als jetzt zu beschließen, dass Asylbewerber inhaftiert werden sollten.
Dann macht man eben mal ein kleines Geschenk in Form eines Feiertags. Vielen Dank, Jan-Niklas Engels, gesellschaftspolitischer Berater und Vertreter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Budapest. Wissen Sie, was Hate Poetry ist? Das ist eine Kunstform, mit der Menschen mit Migrationshintergrund, die in der Öffentlichkeit stehen, die hässlichen Zuschriften, die sie bekommen, verarbeiten. Da schlägt den Journalisten und Autoren nämlich oft ein wirklich widerlicher Hass entgegen. Und aus diesen Zuschriften machen die Betroffenen dann Poetry. Hate Poetry. Auf der Bühne lesen sie vor, was so in ihrem Postfach landet. Und da muss man gar nicht mehr viel hinzufügen. Bei einer Veranstaltung in Dortmund waren der Journalist Dennis Yücel und Meli Kiryak dabei.
Seit wann darf so ein Drecks-Mohammedaner einen solchen Artikel schreiben? So darf ein Ausländer in Deutschland über Deutsche schreiben? Ich schäme mich, dass so einer in Deutschland schreiben darf.
Ist das nicht die Olle, die damals in der Muppet-Show den Blumentopf gespielt hat, weil sie es mit ihrem IQ zu nichts anderem gebracht hat? Das darf man ihr nicht übel nehmen. Sie hüllt sich abends ihre Burka um den Kopf, da kommt kein Sauerstoff mehr zustande. Man muss halt was tun, um weiterhin den IQ einer schimmelnden Kaktuspflanze gerecht zu bleiben.
Dennis Yücel, Name von der Redaktion frei erfunden, ist für mich der hässlichste Nazi der Welt. Na, Dennis, schmeckt dir das Muso-Schokolade aus dem Arsch der Arie? Der hat doch keine Ahnung vom Fußball. Sogar Hitler hatte mehr Ahnung vom Fußball.
HR2 Kultur, der Tag. Orbán, Europas Mann fürs Grobe. Es ist jetzt genau ein Jahr her. In der Nacht auf den 9. März 2016, da wurde die Balkanroute, auf der über Monate Tausende den Weg nach Europa beschritten hatten, geschlossen. Ungarn, Slowenien, Kroatien, Serbien und dann auch Mazedonien ließen keine Flüchtlinge mehr passieren. Die Initiative für diesen Schritt ging damals vom jungen österreichischen Außenminister Sebastian Kurz aus. Unser Korrespondent in Wien, Ralf Borchert, hat ihn getroffen.
Sebastian Kurz sieht sich voll und ganz bestätigt, gerade weil er für die Schließung der Balkanroute vor einem Jahr heftig kritisiert wurde, auch in Berlin und Brüssel. Für den 30-Jährigen ist es eine Art stiller Triumph.
Die Westbalkanroutenschließung hat funktioniert. Wir haben es geschafft, innerhalb von wenigen Tagen den Zustrom an Menschen von 15.000 am Tag auf weniger als 1.000 zu reduzieren. Mit dem Türkei-Deal ist er noch einmal reduziert worden auf rund um die 100 pro Tag. Und jetzt gilt es natürlich, die Grenzen weiterhin zu sichern, gegen Schlepper anzukämpfen, damit hier die Zahlen weiterhin so niedrig bleiben, wie sie derzeit sind.
Auch wenn Kurz Angela Merkel nicht ausdrücklich erwähnt, seine Bilanz ist auch eine Kritik an der ursprünglichen deutschen Willkommenspolitik.
Ich habe von Anfang an jegliche Form der Einladungspolitik der offenen Grenzen abgelehnt und auch für falsch empfunden. Ja, auch in Deutschland hat sich sehr viel aus meiner Sicht jetzt in die richtige Richtung bewegt. Was uns aber in Europa nach wie vor fehlt, ist die Konsequenz, auch klare Entscheidungen zu treffen. Wir sollten auf die Italienroute schauen und sagen, da ist der Zustrom jedes Jahr weiter gestiegen, weil dort einfach nach wie vor die falsche Politik gemacht wird.
Auch Italien müsse Flüchtlinge schon auf der Mittelmeerroute zurückweisen, statt sie aufs Festland zu bringen, fordert Kurz.
Entscheidend ist, wenn jemand an der Außengrenze illegal ankommt, muss er dort gestoppt, versorgt und zurückgestellt werden. Wenn wir das endlich praktizieren würden, auch bei der Mittelmeer-Italien-Route, dann werden wir wie bei der Westbalkan-Routenschließung erleben, dass innerhalb von wenigen Tagen der Zustrom massiv sinkt, weil die Menschen ja nicht kommen, um auf Lampedusa zu sein, sondern sie wollen nach Österreich, Deutschland oder Schweden. Kann ich menschlich zu 100% nachvollziehen, aber das können wir nicht leisten.
Und wohin will Kurz die Flüchtlinge zurückstellen? Nach Libyen etwa, wo weitgehend Chaos herrscht und schwere Menschenrechtsverletzungen dokumentiert sind?
Das können Herkunftsländer sein, das können Transitländer wie Libyen sein, aber das können auch andere Länder sein wie Ägypten oder Tunesien oder andere in der Region, mit denen wir Vereinbarungen schließen.
Als das auch die Entscheidung des ungarischen Parlaments, Internierungslager mit Containern und Stacheldraht direkt an der Grenze zu schaffen, ist aus seiner Sicht richtig? Braucht es solche Bilder zur weiteren Abschreckung? Kurz sagt dazu,
wenn man ihnen den Zutritt in ein Land verwehrt, wenn man sie zurückstellt, dann entstehen furchtbare Bilder, ob wir das wollen oder nicht. Und diese Bilder, die schockieren mich auch jedes Mal, selbst wenn ich sie sehe. Aber das passiert auch durch den Türkei-Deal. Der Unterschied ist nur, wenn es in der Türkei geschieht, dann ist das meist ohne europäische Fernsehkameras. Und dann glauben viele, dort findet es nicht statt. Aber wenn dort Menschen gestoppt werden, dann ist das nicht anders, als wenn sie an der mazedonisch-griechischen Grenze oder an der ungarischen Grenze gestoppt werden.
Es ist nur die Frage, was nach dem Stoppen passiert, unter welchen Umständen die Asylfrage geklärt wird, welche Perspektiven es gibt für eine menschenwürdige Zukunft. Österreich-Ungarn. Die alte Allianz ist wieder ganz aktuell, wenn es um Flüchtlinge geht. Auch Österreich macht sich stark für mehr Schutz der EU-Außengrenzen. Armin Thurnherr ist Herausgeber und Chefredakteur der Wiener Stadtzeitung Falter. Herr Thurnherr, wie nah sind Orbán und der österreichische Außenminister Sebastian Kurz beieinander?
Ja, das ist eine gute Frage. Sie sind also ziemlich nah beieinander, wenn es darum geht, die Grenzen dicht zu machen. Und dagegen ist ja grundsätzlich nichts zu sagen, dass ein Staat seine Grenzen zu schützen hat. Aber sozusagen den Orbán-Versteher so zu geben, wie Kurz das tut, nämlich ohne gleichzeitig auf alle anderen Dinge hinzuweisen, die an Herrn Orbán problematisch sind, das ist selber höchst problematisch.
Welche Interessen verfolgt Österreich denn in Ungarn, was das vielleicht erklären könnte?
Naja, also Österreich hat natürlich, muss man sagen, von der EU-Erweiterung am meisten von allen EU-Staaten profitiert. Man hatte das alte Know-how, man hat also Banken, Versicherungen haben investiert, Bauern haben Land gepachtet und gekauft. Und das sind alles sehr, gerade in Ungarn, sehr problematische Beziehungen geworden. Banken wurden dort mit Steuern belegt. Es ist an der größten Bank, an der ersten Bank ist sogar der ungarische Staat mittlerweile beteiligt. Die Bauern wiederum haben mit Enteignung bedroht oder mit Abbruch der Pacht oder Annullierung der Pachtverträge. Das ist alles sehr schwierig, aber es gibt eine ganze Menge von Interessen und es gibt auch sozusagen politische Gemeinsamkeiten, gab es immer zwischen der ÖVP und dem Ungarn Orbáns schon lange vor Kurz in sein Amt kam, also schon sein Amtsvorgänger hat sozusagen zu seiner Antrittsveranstaltung den damals faschistischen, neofaschistischen italienischen Außenminister, den ungarischen Außenminister eingeladen als einzige Sprecher und hat diese Konferenz auch in Pannonhalma in Ungarn stattfinden lassen, also in der Abtei, wo die Herzgruft der Habsburger sich befindet, wo also die Herzen der Monarchen bestattet sind. Also da gibt es schon so Achsen oder Äxlein, die etwas älter sind und die jetzt vielleicht auch in diese Beziehung reinspielen.
Also da wird eine alte Tradition quasi aufrechterhalten. Gibt es denn eigentlich österreichisches Engagement in den Herkunftsländern von Flüchtlingen, um dort für bessere Verhältnisse zu sorgen, damit man eben den Migrationsdruck ein bisschen weniger macht?
Naja, es gibt natürlich humanitäres Engagement. Es gibt in den Lagern, die Hilfsorganisationen sind in den Lagern in Jordanien tätig und woanders und im Libanon. Aber jetzt das staatliche Engagement, das bleibt doch relativ bescheiden. Wenn man jetzt sozusagen nicht den Türkei-Deal, der ja sozusagen wahrscheinlich doch etwas mehr als die Schließung der Balkanroute zum Rückgang des Flüchtlingsstroms beigetragen hat, wenn man davon absieht, dass der von einem Österreicher erfunden wurde, nämlich von Gerald Knaus vom europäischen Think Tank ESI. Also das war ein österreichischer Beitrag, aber der Beitrag des österreichischen Staates bleibt da, glaube ich, recht bescheiden.
Die Österreicher formulieren auch ein bisschen beschönigend, wenn es um diese Lager geht. Da spricht man von Anhaltelagern, ne?
Ja, also das ist schon recht beklemmend. Ich meine, es ist natürlich jetzt leicht, sozusagen aufs moralisch hohe Ross zu besteigen. Das sollte man auch nicht tun. Man muss die Grenze sichern. Da kommt es zu großen Problemen von Leuten, die herein wollen. Aber sozusagen, dass man und man muss auch Leute wahrscheinlich dann in Lagern sozusagen unterbringen, denen man auch auf andere Weise gar nicht helfen kann. Mhm. Aber in Wirklichkeit sind diese vorgeschlagenen Lager natürlich nichts anderes als Konzentrationslager. Jetzt ohne Vernichtungsabsicht, aber die gab es ja in der Form ja auch als Internierungslager in den Vereinigten Staaten oder zum Beispiel auch in Österreich im Austrofaschismus. Aber dass man das so beschönigend alles darstellt, das empfinde ich als beklemmend.
Dann gucken wir doch mal auf die andere Seite. Wie sieht es denn in Österreich mit der Willkommenskultur aus?
Naja, also ich glaube, dass es recht ähnlich wie in Deutschland ist. Die Willkommenskultur, also das ist ja ein gutes Schlagwort, das einen sehr schlechten Ruf bekommen hat, auch zu Unrecht, wie ich meine, weil es ja durchaus richtig war zu sagen, wir schaffen das und durchaus richtig war zu sagen, wir helfen, nur was natürlich nicht richtig gleichzeitig alle staatlichen Mechanismen außer Kraft zu setzen, das hätte man nicht tun dürfen. 2015 im Nachhinein ist jeder klüger. Aber es gibt in Österreich nach wie vor eine große anhaltende Hilfsbereitschaft. Es gibt eine Zivilgesellschaft, die äußerst engagiert ist. In dem Fall kann man wahrscheinlich sogar von einer schweigenden Mehrheit gegenüber den lauten Rechtsextremisten und fremden Feinden sprechen. Das geht also von Kirche bis zu Grünen, bis zu Alternativen, aber durchaus auch in bürgerliche Kreise hinein gibt es da ein sehr, sehr großes Engagement. Es wird gespendet, es werden Leute betreut, es sind die Hilfsorganisationen sehr aktiv. Also da wird vielleicht weniger Wind drum gemacht, aber dieses andere Österreich gibt es natürlich genauso.
Ja, in Deutschland natürlich auch. Unsere Kanzlerin reist gerade viel herum, um sich stark zu machen für Aufnahmelager außerhalb der EU. Auch Österreich möchte das gerne vermehrt. Wie eng sind da die Beziehungen zu Deutschland?
Naja, ich glaube, es sind die Beziehungen sicher etwas abgekühlt, weil das Problem, das ich habe mit den Äußerungen österreichischer Spitzenpolitiker, ist, dass man jetzt gerne sich gegen die EU stellt und so scheinbar im nationalen Interesse seine Vorschläge macht, aber nicht bedenkt, dass man damit eigentlich sozusagen eine europäische Solidarität etwas madig macht. Ja. Und ich glaube, dass das auch sozusagen auf die deutschen Beziehungen zutrifft, die im Einzelnen dann immer wieder gut funktionieren, aber halt partikulär. Ne? Der Herr Kurz versteht sich ja sehr gut mit der bayerischen CSU und zeigt sich mit dieser, zu Frau Merkel dürften die Beziehungen eher kühler sein. Und der Bundeskanzler Kern zeigt sich wiederum mit dem Außenminister Sigmar Gabriel. Aber auch da gibt es durchaus Differenzen. Zum Beispiel sieht man die jetzt gerade in der Frage Erdogan. Soll man um diese Besuche türkischer Politiker und die Agitation türkischer Politiker zu unterbinden, gleich die Versammlungsfreiheit ad acta legen, also ein demokratisches Grundrecht, sagt Gabriel nein. Österreicher sind da weniger zimperlich und sagen, weg damit.
Österreicher, also ein bisschen weniger zimperlich, aber ansonsten gibt es auch viele Gemeinsamkeiten, auch in Sachen Willkommenskultur. Ganz herzlichen Dank für die Informationen, Armin Thurn, Herausgeber und Chefredakteur der Wiener Stadtzeitung Falter. In Hassmails kann man sie nicht finden, die Werte, die wir hier hochhalten wollen in Europa, aber man kann aus ihnen wenigstens Hate-Poetry-Veranstaltungen machen. Journalisten und Autoren mit Migrationshintergrund lesen, was Bio-Deutsche mit besonderem Bewusstsein ihnen so schreiben. Für die Veranstaltung wurden die Hate-Poetry-Sammler übrigens 2014 schon als Journalisten des Jahres ausgezeichnet.
Kasim, du Karzinom!
Du typische Surentochter eines Surensohns!
Ich scheiß dir und deinem Propheten ins Maul, du Sohn einer räudigen Hündin! Lieber Herr Hurensohn, schon Ihr fremdartiger Name verrät, Sie persönlich sind absolut ungeeignet, sarrazinkritische Artikel zu verfassen.
Ich habe nichts gegen Muslime, aber Muslime bringen nur Unheil über die Welt. Ja! Schalten Sie mal den Fernseher ein. Lesen Sie Zeitungen, ja nur Ihre eigenen Artikel.
Zum Abschluss was Persönliches. Geh endlich sterben, Mushabash, du Faschistensau. Tatsächlich gibt's nichts Ekelerregenderes als dich, du verfickte, elende, inkompetente Dreckskanacke. Hiermit spreche ich eine Fatwa gegen dich aus.
HR2 Kultur der Tag. Orban, Europas Mann fürs Grobe, so haben wir die Sendung heute genannt. Weg von Krieg und Gewalt, weg von Armut und Elend, hin nach Westeuropa. Für tausende Menschen führte dieser beschwerliche Weg lange über den Balkan. Bis heute vor einem Jahr, seit dem 9. März 2016, ist dieser Weg versperrt. Die sogenannte Balkanroute ist dicht. Seitdem hat sich ziemlich viel getan. Viktor Orban lässt in Ungarn Zäune bauen, stilisiert sich selbst als Türsteher Westeuropas. Und auch in vielen anderen Ländern stehen die Zeichen auf Abschottung. Und bei uns? Von der Willkommenskultur des Sommers 2015 hat sich die Bundeskanzlerin längst verabschiedet. Christoph Schelt über den Wandel in Merkels Flüchtlingspolitik.
Es ist diese kleine Szene, die in Erinnerung bleibt aus der Anfangszeit merkelscher Flüchtlingspolitik im Juli 2015. Beim Bürgerdialog in Rostock, eine Schulturnhalle. Merkel spricht mit 30 Schülern. Und mit Reem, dem Mädchen aus der 6. Klasse, das ursprünglich aus dem Libanon kommt.
Das ist manchmal auch hart Politik. So, wenn du jetzt vor mir stehst und dann bist du ja ein unheimlich sympathischer Mensch, aber du weißt auch, in den palästinensischen Flüchtlingslagern im Libanon gibt es noch Tausende und Tausende. Und wenn wir jetzt sagen, ihr könnt alle kommen und ihr könnt alle aus Afrika kommen und ihr könnt alle kommen, das können wir auch nicht schaffen.
Die Asylpolitik der Bundesregierung, das hieß schon im Sommer 2015 nicht, dass jeder kommen und bleiben kann. Auch wenn in der Nacht vom 4. auf den 5. September der große Ansturm zumindest nicht verhindert wird. Merkel lässt in Absprache mit Österreich die Tür offen.
1 Uhr, die Nachrichten. Wien. Österreich und Deutschland wollen Flüchtlinge einreisen lassen, die aus Ungarn kommen. Das hat der österreichische Bundeskanzler Faymann mitgeteilt. Die Entscheidung sei mit Kanzlerin Merkel abgestimmt.
Die offene Grenze ist aber keine Einladung, vielmehr das Eingeständnis, dass ein europäisches System zur Steuerung des Flüchtlingsstroms versagt hat. Die Politik reagiert schnell und zieht schon mit dem ersten Asylpaket im Oktober die Daumenschrauben an. Integration für die mit Bleibeperspektive, aber auch Abschreckung für die ohne Chance, zum Beispiel Flüchtlinge vom Balkan. Das zweite Paket im Februar verschärft die Asylpolitik weiter. Schnellverfahren und Abschiebungen finden sich in der Gesetzessammlung. Doch der Ansturm geht weiter und überfordert auch viele europäische Nachbarn. Am 9. März 2016 wird eine der wichtigsten Transitrouten faktisch geschlossen, die Balkanroute. Und 9 Tage später ist das Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei beschlossene Sache.
Alle Flüchtlinge, die ab dem 20. März 2016 die griechischen Inseln erreichen, werden in die Türkei zurückgebracht, wenn es keinen begründeten Asylgrund gibt. Und die Rückführungen sollen ab 4. April dann erfolgen.
Immer wieder fordert vor allem die CSU eine Wende in Merkels Flüchtlingspolitik. Dabei ist die doch längst vollzogen. Und geht sogar noch weiter. Ein schreckliches Ereignis am Ende des Jahres ist der Auslöser. 19. Dezember 2016. Der Tunesier Anis Amri rast mit einem gekaperten Sattelzug durch den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz. 12 Menschen sterben. Die Ermittlungen zeigen, Amri war im Sommer 2015 als Flüchtling illegal nach Deutschland gekommen und den deutschen Behörden bekannt. Im Februar 2017 geht es bei der Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin weniger um Willkommenskultur und Integration, sondern mehr um freiwillige Rückkehr, vorsorgliche Haft für potenzielle Terroristen und konsequentere Abschiebungen. Und auch an der Idee der Auffanglager jenseits der europäischen Außengrenzen hält die Kanzlerin fest, zumindest bevor sie den tunesischen Ministerpräsidenten in Berlin trifft.
Was die Frage von Auffanglagern anbelangt, so müssen wir hier im gegenseitigen Respekt voreinander das ruhig besprechen. Und insofern will ich den Gesprächen hier wirklich nicht vorgreifen.
Weil es für die Einrichtungen aber kaum eine Chance gibt, wird das böse Lagerwort bei der Pressekonferenz nach dem Treffen mit dem Ministerpräsidenten schnell wieder gestrichen.
Das Wort, was Sie genannt haben, ist nicht Teil meines Sprachschatzes.
Abkommen mit nordafrikanischen Staaten nach dem Vorbild des Türkei-Deals. Dieses Ziel scheint realistischer und bleibt ganz oben auf Merkels Flüchtlingsagenda. Das macht sie auch heute in ihrer Regierungserklärung im Bundestag nochmal klar.
Ohne solche Abkommen könnten wir auch bei bester europäischer Solidarität nicht viel mehr tun, als uns mit illegaler Migration abzufinden. Gelöst wäre damit gar nichts und geholfen wäre damit auch niemandem.
Und so ist die merkelsche Flüchtlingspolitik im Frühjahr 2017 irgendwie auch typisch für ihre Kanzlerschaft. Sie sucht nach gangbaren Wegen und realistischen Lösungen, pragmatisch, kühl und lieber ohne weinende Mädchen.
Längst sind wir also weg vom Wir schaffen das, jetzt müssen es die anderen schaffen. Unsere Kanzlerin spricht intensiv mit denen, die die Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa aufhalten sollen. Mit der Türkei natürlich, mit Tunesien, Ägypten, Libyen. Dort sollen Auffanglager entstehen oder ausgebaut werden, um dort zu klären, ob die Menschen eine Chance auf Asyl haben in Europa. Und wenn nicht, dann haben wir eine Sorge weniger, denn dann haben wir mit dem weiteren Schicksal dieser Menschen nichts mehr zu tun. Soweit zumindest die Theorie. Auffanglager, bevor die Menschen den langen Weg nach Europa auf sich genommen haben, bevor sie sich auf wackelige Boote begeben, das klingt erstmal nicht blöd. Das Problem ist, dass in diesen Ländern die Menschenrechte oft nicht beachtet werden. Dass wir quasi billigend in Kauf nehmen, dass Menschen unter unwürdigen Umständen in Lagern untergebracht werden, die wie Gefängnisse sind. Dass ohnehin schon traumatisierte Menschen ohne Perspektive hingehalten werden. Auch Ungarn hat sich zur Aufgabe gemacht, die europäische Außengrenze zu schützen. Orbáns Konzept, solange nicht geklärt ist, ob der Asylantrag angenommen wird, müssen die Menschen im Lager bleiben. Und pro Tag dürfen sich sowieso nur etwa 30 Flüchtlinge ins Land begeben. Christoph Schwennicke ist Chefredakteur des politischen Magazins Cicero. Herr Schwennicke, Orbán kommt bei den Ungarn mit seiner harten Haltung gegenüber Flüchtlingen und Einwanderern gut an. Das haben wir auch schon gehört. Wie sehr kommt unserer Kanzlerin Orbáns hartes Durchgreifen denn entgegen?
Ja, es hilft ihr natürlich, den Flüchtlingsstrom einzudämmen, denn sie hat längst gesehen, dass die Politik, die sie vor 1,5 Jahren gemacht hat, als sie sich bei Anne Will in die Sendung setzte und sagte, es liegt nicht in unserer Macht, wie viele noch zu uns kommen, Zitat Ende, dass diese Politik an ein Ende gekommen ist. Und sie hat ja längst auch den Hebel umgelegt und beharrt auf Abschiebungen, was ich gelinde gesagt etwas unredlich finde, die Leute erst zu animieren, zu kommen und sie dann zurückzuschieben, teilweise in Länder, von denen wir wissen, dass sie nicht sicher sind, wie beispielsweise Afghanistan oder jedenfalls viele Regionen nicht. Man kann allerdings nicht sagen, dass hier jetzt ein Kausalzusammenhang besteht, also dass Herr Orbán quasi im Auftrage der Kanzlerin da die Einrichtungen aufbauen lässt. Orbán ist im Unterschied zur Kanzlerin, man kann jetzt dazu stehen, wie man will, sich treu geblieben von Anfang an. Und er ist mit Sicherheit nicht jemand, der jetzt von Frau Merkel da Aufträge entgegengenommen hat.
Aber kann sich Frau Merkel denn treu bleiben, wenn sie ihn die Drecksarbeit machen lässt?
Sie ist sich da doch schon längst nicht mehr treu. Sie hat zwar nie so richtig eingeräumt, dass sie eine Kehrtwende da vollzogen hat, aber faktisch hat sie es ja getan. Sie verheddert sich da im Moment an mehreren Fronten gleichzeitig in den eigenen Fäden, die sie da gesponnen hat. Denn was wir hier gerade am Beispiel von Ungarn und Deutschland besprechen, zeigt sich als Muster ja auch so ähnlich zwischen der Türkei und Deutschland.
Wir haben es ja auch gehört, Deutschland hat die Regeln längst verschärft. Es gibt Schnellverfahren, Abschiebungen, Anreize für freiwillige Rückkehrer, vorsorgliche Haft für potenzielle Terroristen. Wie ist Ihr Eindruck, wie wird das in der deutschen Öffentlichkeit wahrgenommen?
Die Grundstimmung hat sich geändert. Es ist nicht mehr so wie Herbst 2015, dass ein positives Grundgefühl verbunden war mit dem Umstand, dass wir sehr, sehr vielen Menschen helfen, was ja auch ein gutes Gefühl ist. Da ist was gekippt, da hat sich etwas verändert. Politisch gesehen kann ich nur empfehlen, auch in das am Montag erscheinende Buch des Kollegen Robin Alexander einmal zu gucken, Die Getriebenen, wo er beschreibt, wie in dieser Phase die Politik und die Regierung auch komplett versagt haben, weil sie sich aus der Verantwortung gezogen haben, klare Entscheidungen zu treffen. So, das ist vorbei, genauso wie die gute Stimmung vorbei ist, weil sich zwei Dinge gezeigt haben. Erstens der Glaube an das sogenannte zweite Wirtschaftswunder, was verbunden sein würde mit den Menschen, die zu uns kommen, hat sich verflüchtigt. Und zweitens sind seither viele schreckliche Dinge passiert. Einerseits von Flüchtlingen selbst, aber andererseits auch fürchterliche Anschläge auf Flüchtlingsheime oder Leute, die als Flüchtlingshelfer tätig sind. Also die Stimmung ist deutlich anders geworden und Frau Merkel hat auf diesen Stimmungsumschwung abermals reagiert. Genauso, und das beschreibt Robin Alexander, wie sie damals, weil sie ja erst so hart angegangen wurde für ihre Behandlung dieses Flüchtlingsmädchens Rehm in Rostock, wie sie gedacht hat, ich muss hier anders agieren, ich muss hier anders wirken, weil das kommt besser an, wenn ich die Flüchtlingsmutter gebe. Sie reagiert also oder sie agiert und regiert nach Stimmungslage.
Unsere Aufnahmebereitschaft ist an ihre Grenzen gestoßen, aber wir sprechen das ja nicht so gerne an. Auch zu den Problemen, die die Einwanderer aus muslimischen Ländern oft mit zu uns bringen, vermisst man eher die klare Ansage der Politik. Frauenfeindlichkeit, Homophobie, Antisemitismus, das wollen wir hier nicht haben. Darüber muss man reden, damit man Lösungen finden kann. Islamkritik wird hier aber schnell in die rechte Ecke verbannt. Wie könnte eine deutlichere Haltung dazu denn aussehen?
Ja, das ist ein ganz richtiger Punkt, den Sie ansprechen. Jeder und jede, der oder die sich erlaubt, hier kritische Anmerkungen zu machen, ist in den letzten Monaten da sehr schnell abgestempelt worden als Rassist oder Rechter. Mhm. Es gibt manche, die haben so eine Art Schutzhülle um sich, wie beispielsweise Jens Spahn von der CDU, Finanzstaatssekretär im Ministerium von Wolfgang Schäuble, der bekanntermaßen homosexuell ist und also anders über Homophobie in der islamischen Welt sprechen kann. Da kann ihm keiner. Ansonsten staune ich persönlich, das sage ich Ihnen ganz offen, auch oft, wie gerade auch Frauen da auf dem Auge etwas blind zu sein scheinen oder nicht sehen wollen, was da für Probleme auch damit einhergehen. Aber die Keule kreist sehr schnell, die dann auf einen niedersausen kann, wenn man auf diese Punkte hinweist. Und ich weiß natürlich auch, dass mit jedem Hinweis, den man da geben muss und geben kann, und die Kriminalstatistiken sind leider auch eindeutig, dass bei Vergewaltigungen und Morden überproportional Flüchtlinge beteiligt sind, laut Statistik 2016. Ich weiß natürlich auch, dass man, wenn man es anspricht, man Gefahr läuft, Fremdenfeindlichkeit zu schüren. Und nochmal, die meisten sind redlich und verhalten sich richtig. Also das ist ein Dilemma, aus dem es schwer zu entkommen ist.
Angela Merkel will ja auch wiedergewählt werden. Sie sagt inzwischen, es war ein Fehler, so viele Flüchtlinge unkontrolliert ins Land zu lassen. Sie hat jetzt eine Atempause gewonnen, dadurch, dass inzwischen deutlich weniger Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Sie macht uns aber auch abhängig, zum Beispiel von der Türkei. Welche Alternativen hat sie denn, als sich mit den Despoten und Autokraten an einen Tisch zu setzen?
Gar keine, denn sie kann sich die Regierungen dort ja nicht aussuchen, die sind, wie sie sind. Ich würde sagen, das mit dem Fehler einräumen, das hat sie so nicht gesagt, sondern sie hat gesagt, das darf sich nicht wiederholen. Den Fehler hat sie vorher verortet. Sie hat die eigentliche Phase, wo meines Erachtens ihr eigentlicher Fehler passiert, ist immer ausgespart von der eigenen Kritik. Aber gut, das mag jetzt ein bisschen detailversessen sein, ist aber nicht unwichtig, weil es da geht um politische Verantwortung. Also sie kann sich ihre Gegenspieler und Gesprächspartner da nicht aussuchen, weshalb sich ja gerade die Sache mit Herrn Erdogan in der Türkei so besonders schwierig ausnimmt, weil er sie natürlich, das ist heute im Bundestag ja auch thematisiert worden, anlässlich ihrer Regierungserklärung, weil er sie natürlich über den sogenannten Türkei-Deal letztlich in der Hand hat.
Ist Ungarn in der Flüchtlingsfrage einfach ehrlicher oder antieuropäisch?
Vielleicht beides, das schließt sich ja nicht aus. Also auf jeden Fall, ich sagte es eingangs, ist Herr Orbán in seiner Linie gerader als die Bundeskanzlerin. Die Linie kann man nun so oder so finden, aber er ist sich selbst da treu geblieben, die Ungarn auch. Wir haben schreckliche Bilder gesehen an der ungarischen Grenze. Einmal, wo eine Kamerafrau auch Flüchtlingen ein Bein gestellt hat.
Ja.
Ich glaube, es war eine Mutter mit einem Kind sogar auf dem Arm oder so. Also
Ein Vater
mit einem kleinen Kind. Also das sind natürlich fürchterliche Bilder, die man nicht sehen möchte. Aber es handelt sich um eine europäische Außengrenze. Und wer, wie Frau Merkel sagt, wir haben hier nach Deutschland rein keine Grenzöffnung vorgenommen, was politisch und juristisch gesehen richtig ist, der muss aber auch anerkennen, dass es diese Außengrenze eben gibt, die wir glücklicherweise nicht haben, aber Ungarn eben schon. Und Orbán und die ungarische Bevölkerung sind sich da offensichtlich einig und von Anfang an einer Linie treu geblieben.
Vielen Dank, Christoph Schwennicke, Chefredakteur des Magazins Cicero. Journalisten bekommen viele Mails, besonders wenn es um Flüchtlinge und Migration geht. Kritik muss man aushalten, wenn man sich in die erste Reihe stellt, aber Beschimpfungen muss man nicht aushalten. Beschimpfungen gehören auf die Hate-Poetry-Bühne. Da machen Journalisten, deren Namen verraten, dass sie einen Migrationshintergrund haben, das einzig Richtige mit den Hass-Mails. Sie geben sie dem Spottpreis.
Der Spiegel hat jetzt die türkische Journalistin Özlem Geca ins Programm genommen. Und wie nicht anders erwartet, beglückt die uns mit ihren dümmsten antideutschen Gülleartikeln.
Islamisches U-Boot bei der Zeit.
Du bist eine türkische Islammuschi.
Hirnlos.
Und der linke gehirnamputierte christliche Islam-Speichellecker-Journalisten-Oberdepp Yassin Mushabash von der Zeit ist keine Spur besser. Steck dir deine Parole Islam ist Frieden hinten rein.
Danke, das reicht.
Yassin Mushabash, ich verstehe nicht, warum im Spiegel einer deutschen Zeitung ausgerechnet ein offensichtlicher Ausländer, ob mit deutschem Pass oder nicht, Ausländer bleiben immer Ausländer. Siehe Türken. Also wieso also ein Ausländer über einen Partei berichten darf? Gemeint ist hier die NPD, ja? Also über einen Partei berichten darf, der seinen privaten Interessen als Ausländer natürlich entgegensteht.
Wenn wir Deutschen ihre Großeltern nicht reingelassen hätten, dann würden sie jetzt wahrscheinlich ein Kopftuch tragen, 6 Kinder haben und bestimmt nicht für den Spiegel schreiben, wenn sie überhaupt schreiben könnten. Und jetzt wird's echt hart für mich. Ich werde übrigens auch ihren Chefs schreiben. Die sollten sie in den Putzdienst geben, dann wären sie vielleicht wieder unter Gleichgesinnten und würden nicht so die Klappe aufreißen.
Ihr Artikel in der Zeit ist mal wieder typisch für euch Türken, rumheulen und Ansprüche stellen. Da wird von der Nazi-Mordserie und einer NSU gefaselt. Was ist mit den deutschen Opfern von Türken? Mir fallen da spontan 3 ein.
Geh endlich sterben, Mushabash, du Faschistensau. Morgen wird dir ein hübsches Paket zugestellt. Du weißt schon, die bestellten Druckertoner aus deiner Heimat. Fickdeppen-Arschland.
Harter Tobak, Hate Poetry. Seit die Balkanroute geschlossen ist, bildet sich quasi ein Rückstau. Denn Flüchtlinge lassen sich nicht so einfach abschrecken. Wer vor Not und Elend flieht, der versucht auch unter widrigsten Umständen irgendwo ein besseres Leben zu finden. Der Rückstau in Griechenland ist immens. Die Inseln sind total überfüllt. Dort warten rund 60.000 Menschen darauf, dass sie irgendwie weiterkommen. Auch in den Lagern dort möchte man nicht sein. Griechenland wird weitgehend allein gelassen mit dem Problem. Eine Umverteilung der Flüchtlinge innerhalb der EU ist ferne Zukunftsmusik. Polen, Ungarn und Österreich nehmen überhaupt keine Flüchtlinge aus Griechenland auf. Aber seit die Balkanroute wenig Aussicht auf ein Durchkommen bietet, haben sich die Schleuser neue Wege erobert. Michael Lehmann über den Kampf gegen die Schlepper.
Aufregung im kleinen Fischerhafen Tsouros letzte Woche an der Südküste von Kreta. Fahnder haben eine Schleuserbande auf frischer Tat ertappt. 20 mutmaßliche Schleuser und mehr als 120 Migranten werden vorläufig festgenommen, die Boote mit PS-starken Motoren beschlagnahmt. Menschenverstecke auch in einer Höhle am Ortsrand ausgehoben. Ein wichtiger Schlag sei das gegen Menschenschmuggel, sagt der kretische Polizeichef Kostas Lagoudakis. Dieses kriminelle Netzwerk hat die illegale Weiterreise von Fremden gefördert, aber auch Fremde zu uns ins Land geschleust, und zwar von Ägypten aus über Kreta. Am Ende der Aktion bleiben 12 Schleuser in Haft, darunter 5 Griechen, Türken dabei, Albaner, aber auch ein griechischer Polizist, der mitgemacht haben soll. Über die zunächst Festgenommenen, mehr als 100 Flüchtlinge, ist wenig bekannt. Ziel vieler Boote in griechischen Gewässern ist Süditalien. Eine gefährlich lange Überfahrt ist das bei schlechtem Wetter und heftigem Seegang. Und immer wieder stranden alte Segelschiffe oder Boote auch auf kleinen, unbekannteren Inseln, die eigentlich übers offene Meer unerkannt Richtung Italien kommen wollten. Ein Wunder, sagt auch der kretische Polizeichef, dass es in den letzten Wochen keine größere Tragödie gab mit vielen Toten. Die Schleuser, die wir jetzt geschnappt haben, die wollten 2.000 bis 4.000 Euro von jedem geschleusten Flüchtling. 760.000 Euro hat unsere Bande so eingenommen. Über das arabische Hawala-Finanzsystem wurde das Geld hin und her überwiesen. Griechische Ermittler, Küstenwache und manchmal sogar Fischer bekommen meist von den Erfolgen der Schleuser gar nichts mit, sondern entdecken nur die Opfer. Gestern, am Mittwochmorgen, hat ein Frachter 100 frisch gerettete Migranten im Hafen von Patras in Westgriechenland abgesetzt. Laut Küstenwache waren es seit Jahresbeginn hunderte andere Flüchtlinge, die gerade noch so gerettet wurden. Europa muss das ändern durch geregeltere, schnellere Aufnahmeverfahren, sagt Roland Schönbauer, der Koordinator der UNHCR-Flüchtlingshilfe für Griechenland in Athen.
Das Schlepperwesen wurde nicht geschwächt durch die Schließung verschiedener Grenzen, schon gar nicht durch die Schließung von Grenzen innerhalb der EU oder durch die Barrieren innerhalb der EU, sondern das hat sicher auch Schlepper mit neuen Geschäftsmöglichkeiten ausgestattet.
Um Schlepper auf ihren neuen Wegen besser abzuschrecken, hat die griechische Küstenwache schon letztes Jahr auch deutsche Unterstützung bekommen. Frontex-Schiffe mit deutscher Beflaggung kreuzen regelmäßig an der türkisch-griechischen Seegrenze.
Zurzeit geht man davon aus, dass rund 90% der Flüchtlinge, die nach Europa kommen, viel Geld für Schleuserdienste ausgegeben haben. Allein auf dem Balkan haben Schlepper 2 Milliarden Euro an den Flüchtlingen verdient im letzten Jahr. Das geht aus Daten von Europol hervor. HR2 Kultur der Tag. Orban, Europas Mann fürs Grobe, so haben wir unsere Sendung genannt. Und wir gucken jetzt nochmal auf Orbans Verhältnis zur EU und auch das Verhältnis der EU zu Orbán. Und das tun wir mit Hilfe von Martin Schulze-Wessel. Er ist Historiker und lehrt Geschichte Ost- und Südosteuropas an der Uni in München. Schönen guten Abend, Herr Schulze-Wessel.
Schönen guten Abend.
Ungarn hatte ja schon einmal Transitzonen, in denen Flüchtlinge festgehalten wurden, bis ihr Asylverfahren entschieden war. Auch damals wurden die meisten dann abgeschoben. 2013 hatte die EU dieses Verfahren gekippt. Was ist denn jetzt anders?
Die Situation ist insofern anders, als Ungarn politisch relativ gefestigt dasteht. Es gibt eine polnische Regierung, die ähnlich nationalpatriotisch ist, und im Europarat sind Abstimmungen nur einstimmig letztlich möglich. Also Orbán kann sich in gewisser Hinsicht zurücklehnen.
Orbán wird ja auch in anderen Punkten von der EU noch kritisiert, wenn es zum Beispiel um die Presse- und Redefreiheit geht. Wie stark ist Ungarn inzwischen in Europa verwurzelt?
Sicherlich ist Ungarn stark in Europa verwurzelt, wenn man bedenkt, dass Europa ja nicht die Europäische Union ist, sondern vielfältige Wurzeln hat. Also auch der, um es überspitzt zu sagen, auch der Faschismus gehört selbstverständlich zu Europa und auch die, oder gehört zur europäischen Geschichte, und auch die national-revolutionäre Rhetorik gehört dazu. Wenn man aber an EU-Europa denkt, an die Werte von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, dann muss man sagen, hat sich Orbán davon sehr weit entfernt.
Welche Rolle spielt denn der Nationalismus in Ungarn und damit auch für das Verhalten von Orbán?
Nationalismus ist tatsächlich eine Leitideologie geworden in Ungarn. Sie bestimmt das Denken der Eliten und auch weiter Teile der Bevölkerung. Man hat das Gefühl, übergangen worden zu sein. Ein zentrales Trauma der ungarischen Geschichte ist der Vertrag von Trianon, wo Ungarn nach dem Ersten Weltkrieg große Teile seines ehemaligen Königreichs verloren hat. Und das wirkt tatsächlich bis heute nach.
Das heißt, man sucht nach der inneren Stärke, indem man sich nach außen abschottet.
Genau, man versteht sich und das macht die Geschichte so paradox. Auch als eine Vormauer Europas gegen den Islam, gegen Migranten, die als trojanische Pferde des Terrorismus bezeichnet werden, tut das aber letztlich mit zutiefst uneuropäischen Mitteln.
Was hat Europa denn in der Hand, wenn ein Land gegen die Regeln der EU verstößt?
Letztlich wenig. Also es gibt selbstverständlich den Europarat, dem es obliegt, die Verfassung zu überwachen. Da gilt aber, wie schon erwähnt, dieses Prinzip der Einstimmigkeit, was es sehr schwer macht. Es gibt den Europäischen Gerichtshof, der aber auch sehr zögernd entsprechende Fragen behandelt. Und es gibt die Europäische Kommission, die ja die Standards von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie gerade im Beitrittsprozess der ostmitteleuropäischen Staaten entwickelt hat und auch beobachtet, was jetzt geschieht. Daraus aber wirklich Konsequenzen zu ziehen, ist sehr schwierig, wenn man nicht an die Transferzahlungen an Ungarn heran will, was sicherlich ein Druckmittel wäre. Aber dies hätte dann auch wirtschaftlich Folgen auf Ungarn, die Europa auch nicht wünschen kann letztlich.
Immerhin muss man Orbán ja zugutehalten, dass er sich der Diskussion stellt, dass er quasi mit offenem Visier agiert. Wie groß ist denn seine Bereitschaft, auf die Kritik der EU einzugehen?
Die schätze ich als ausgesprochen gering ein. Also Orbán hat in aller Offenheit, diese Offenheit muss man in der Tat anerkennen, hat er sich zu einer illiberalen, also nicht liberalen Demokratie bekannt und das setzt er jetzt Zug um Zug um.
Würde die EU Ungarn denn heute noch einmal in die Gemeinschaft aufnehmen, wenn das zur Disposition stünde?
Ja, darauf gibt es eine einfache und eine komplizierte Antwort. Die einfache Antwort ist nein.
Und die komplizierte?
Die komplizierte Antwort ist, dass man sich fragen muss, ob es denn besser wäre, wenn Ungarn nicht in der Europäischen Union wäre, selbst die missliche Entwicklung vorausgesetzt, die wir jetzt heute haben. Denn wenn Ungarn nicht in der Europäischen Union wäre, wäre es mit Sicherheit eine autoritäre ethnische Diktatur und wahrscheinlich auch verarmt. Wahrscheinlich gäbe es auch viele Migranten, die Ungarn verlassen würden und in die Europäische Union einströmen würden. Also es ist für beide Seiten besser, dass Ungarn Teil Europas ist. Und dennoch ist die Situation misslich, und nicht hinzunehmen, dass Ungarn gegen Rechtsstaatsgebote verstößt und das ganz offen tut.
Aber dann war die zweite Variante doch gar nicht so kompliziert. Vielen Dank, Martin Schulze-Wessel, Historiker von der Uni München. Einen schönen Abend noch. Orbán, Europas Mann fürs Grobe. Vielleicht ist Europa auch selbst ein bisschen gröber geworden. HR2 Kultur der Tag. Unsere Sendungen gibt es auch zum jederzeit hören als Podcast hr2.de. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.